Wir hatten diese Woche ein Seminar, das auch noch bis morgen früh läuft, ist Ismael und Islam in der Bibel. Und für heute Abend, da haben wir auch, wir haben dort eigentlich hauptsächlich Bibeltexte studiert und heute Abend machen wir es mal umgekehrt, für uns etwas ungewohnt. Wir studieren heute Jesus im Koran. Denn das ist ja für uns interessant, weil wir darüber wenig wissen. Für manch einen, der sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, mag das manches zu staunen oder Verwunderung anregen oder vielleicht auch befremden. Man muss sich doch etwas damit hineindenken, damit befassen. Denn wir wissen ja alle, dass Jesus im Koran vorkommt. Jeder hat es schon mal gehört, dass Jesus auch von Moslems als Prophet anerkannt wird und sie sagen das auch selber. Die Frage ist aber, ob Jesus im Koran nur ein Prophet unter vielen ist. Also ein ganz normaler Prophet. Der Frage wollen wir jetzt nachgehen und stellen fest, dass im Koran einige biblische Gestalten vorkommen, die alle als Propheten bezeichnet werden. Wir finden dort Adam, wir finden Henoch, Noah, Abraham, Lot, Isaak, Ismael, Jakob, Josef, Hiob, Jethro, Mose, Aaron, Bileam, David, Salomo, Elia, Elisa, Jona, Hesekiel, Esra, Johannes, Jesus und Mohammed. Wahrscheinlich noch, ich will jetzt nicht sagen, dass es ganz vollständig ist, mögen noch 2, 3, 4 andere Namen geben, die ich jetzt hier übersehen habe. Und da gibt es eben nun diesen einen Text im Koran. Der Koran ist ja in Suren aufgeteilt, beginnt mit einer kurzen, sehr bekannten Sure, die oft im Gebet rezitiert wird, fängt dann aber mit der zweiten Sure, die heißt Al-Baqarah, die Kuh, und auf diese Kuh werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Mit Al-Baqarah, der zweiten Sure, das ist die längste Sure, beginnt der Koran. Und die anderen Suren sind dann geordnet und werden immer kürzer bis zur allerkürzesten Sure am Schluss. Weil wir aus dem Westen diese Namen nicht kennen, der einzelnen Suren, schreibt man dann immer hier noch die 2 dazu. Die 2 sagt also, das ist die zweite Sure. Der Moslem würde diese Zahl nicht brauchen, der weiß schon, wo er Al-Baqarah findet. Und der Vers ist 136 und dort steht, wir machen zwischen ihnen, nämlich den Propheten, keinen Unterschied. Und das ist so der Text, den man landläufig hört, den vielleicht Moslems auch zitieren, um zu zeigen, dass Jesus also keinesfalls irgendwie wichtiger oder besonders gewesen wäre im Vergleich zu Mohammed. Im Gegenteil, Mohammed wird von den meisten Moslems als der letzte und als der größte Prophet verehrt. Die Frage ist aber, ob das auch vielleicht mehr aus ihrer Tradition herauskommt. Der Mensch tendiert ja dazu, Menschen, die gestorben sind, im Nachhinein mehr zu verehren als zu Zeiten, wo der Mensch lebt. Und dem wollen wir jetzt mal nachgehen. Übrigens im Koran. Und ich habe mir vorgenommen, euch jeden Koranvers, den ich euch hier vorstelle, auch in Arabisch vorzulesen. Und zwar aus folgendem Grund. Ihr werdet das ja nicht verstehen. Aber wir in Westeuropa haben zu Arabisch oft irgendwie ein negatives Verhältnis, klingt in unseren Ohren vielleicht fast hässlich, weil wir oft im Fernsehen im Zusammenhang vielleicht irgendeinen Islamisten auf Arabisch predigen hören oder vielleicht auch Gaddafi habt ihr vielleicht auf Arabisch gehört. Als meine Frau zum ersten Mal in Jerusalem war, das war noch Ende der 80er Jahre, da hat sie in Jerusalem 2 alte Männer am Straßenrand sich unterhalten hören, dann dachte sie, was ist denn das für eine Halskrankheit? Soll das eine Sprache sein? Es hat sich herausgestellt, es war Arabisch. Viele Jahre später hat sie dann im Internet ein Interview mit der jordanischen Königin gehört. Die hat dort auf Arabisch geantwortet natürlich. Und dann meinte meine Frau, Mensch, das ist ja eine tolle Sprache. Ja, also es ist immer so ganz, hängt ganz davon ab, welche Assoziationen wir dazu haben. Und ich dachte, damit ihr einfach mitnehmt, diesen Klang auch hier mit all diesen Texten, die im Koran über Jesus sprechen, versuche ich euch die immer vorzulesen, wobei ich kein Muttersprachler bin, also das sicher nicht akzentfrei bringe, aber dass ihr so ein bisschen Eindruck bekommt. Eben diese Sure hier, dieser Vers in der Sure heißt auf Arabisch La nufarriqu baina ahadin minhum. Die meisten Juden verehren Mose, aber sie lehnen Jesus ab. In dieser Situation war Mohammed auch, als er in Arabien Juden kennengelernt hat. Und er hat festgestellt, sie nehmen Mose an, aber sie lehnen Jesus ab. Die meisten Christen hingegen, so hat er festgestellt, verehren Jesus, aber sie sehen Mose, den Sabbat und die Reinheitsgebote als alttestamentlich und überholt an. Daraus hat Mohammed jetzt natürlich gesagt, wir machen zwischen ihnen keinen Unterschied. Für uns ist nicht Mose wichtiger als Jesus, so wie das bei den Juden ist. Wir sehen aber auch nicht Jesus so wichtig an, dass wir jetzt plötzlich Mose gar nicht mehr beachten. Und so, denke ich, muss dieser Vers verstanden werden, wenn wir noch andere Verse uns nachher angucken. Die Gottesoffenbarung zu einer Zeit, nämlich im Alten Testament, widerspricht nicht der Gottesoffenbarung zu einer anderen Zeit. Licht nimmt zu, ohne sich zu widersprechen. Der Koran bevorzugt keinen Propheten auf Kosten des anderen. Abraham, so sagte Mohammed dann, was war denn Abraham? Die Juden sagen, nur die Juden kommen in den Himmel. Die Christen sagen, nur die Christen kommen in den Himmel. Da hat Mohammed gefragt, nun, was war denn Abraham? War der nun Jude oder war der Christ? Der hat gelebt, da gab es noch keine Juden und hat gelebt, da gab es noch keine Christen, sondern er war Moslem. Und Moslem heißt nichts anderes, als sich Gott ganz zu ergeben. Moslem und Islam kommt von der Wurzel Salam, Friede, das ist dasselbe Wort wie Shalom im Hebräischen. Und Aslama, das ist also die Verbform zu diesem Salam, zu diesem Frieden, heißt Frieden machen, sich ergeben, kapitulieren. Im Englischen wäre das Wort Surrender, was Ellen White auch ganz oft benutzt, sich Gott ganz hingeben. Und so ein Mann war Abraham, der sich Gott ganz hingegeben hat. Er war ein Moslem, er war Gott ergeben. Nun, tatsächlich wird Jesus im Koran der Prophet genannt und er wird auch der Diener Gottes genannt. Jesus sagte, ich bin ein Diener Gottes, auf Arabisch Abdullah, wir kennen das manchmal als Namen vielleicht sogar hier, irgendein Türke, der so heißt, den wir kennen. Er hat mir das Buch gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. In der Sure Maryam, das ist die 19. Sure, Vers 30. Qala anni Abdullah atani al-kitab wa ja'alni nabiyan. Einen Propheten wie mich, sagt auch die Bibel übrigens, wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Eine Prophezeiung auf Jesus. Und auch die Emmaus-Jünger sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Lukas 24, Vers 19. Die Samariterin am Jakobsbrunnen sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, Johannes 4, Vers 19. Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll, sagten die Leute in Johannes 6, Vers 14. Und Jesaja 42, dort finden wir, dass Jesus tatsächlich ein Diener Gottes war, so wie es auch der Koran sagt, denn dort heißt es von Jesus, siehe, das ist mein Knecht. Und da steht im Hebräischen Evet, das ist dasselbe Wort wie Abt im Arabischen, nur mit anderem Vokal. Das ist mein Knecht, mein Diener, mein Sklave, könnte man auch übersetzen, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Jesaja 42, Vers 1. Das heißt, mit all diesen beiden Versen, die wir bisher aus dem Koran gelesen haben, müssen wir bis jetzt noch kein Problem haben, denn es bestätigt sich in der Bibel auch, wir sollen nicht einen Propheten auf Kosten des anderen überhöhen. So, Jesus ist auch nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und Jesus ist auch in der Bibel Gottes Prophet und Gottes Diener. Es gibt einen weiteren Begriff im Koran. wo Jesus der Gesandte Gottes genannt wird. Und zwar 7-mal im Koran. 3-mal wird er Gesandter genannt, 7-mal. Und 3-mal wird er der Gesandte Gottes genannt. In der Bibel finden wir ganz häufig, in den Evangelien, ich habe mal alle Verse hier aufgelistet, nenne sie nicht alle, die Formulierung, wo Jesus sagt, der mich gesandt hat oder er hat mich gesandt. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Johannes 4, Vers 9. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, Vers 21. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Galater 4, Vers 4. Und nun wieder ein Vers aus der Sure Al-Baqarah. Wir haben einigen von den Gesandten den Vorrang vor anderen gegeben. Interessant. Also dieser Text, der oft von Moslems und auch Christen benutzt wird, um zu beweisen, dass Jesus genauso ein Prophet ist wie alle anderen auch und dass alle Propheten im Koran gleich behandelt werden, kann entkräftet werden, schon allein durch diesen Vers, der besagt, dass einige Gesandte den Vorrang vor anderen hatten. Unter ihnen sind welche, zu denen Gott gesprochen hat und einige, die er um Stufen erhöht hat. Doppelpunkt. Wir gaben Jesus, dem Sohn Marias, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Und das ist etwas, was eben nur Jesus im Koran bekam, dass er mit dem Heiligen Geist gestärkt, oder wie wir nachher sehen, ein anderes Wort für gesalbt ist das, dass er mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde und die klaren Beweise bekam. Tilka rusul fadalna badahum ala badin minhum man kalamallahu wa rafaha badahum darajat wa ataini Isa ibn Maryam al-bayanat wa ayatnahu biruh al-Qudus. Jesus heißt, und das wissen die wenigsten, im Koran auch der Messias. Jesus wird im Koran sogar 11-mal der Messias genannt. Es ist der zweithäufigste Titel, der im Koran Jesus gegeben wird. Und nur ihm allein natürlich, denn niemand sonst war der Messias. Sein Name ist Messias Jesus, Marias Sohn, in der Sure Al-Imran, Sure 3, Vers 45. Der Messias wird es niemals verschmähen, Diener Gottes zu sein, sagt hier die vierte Sure An-Nisa im Vers 172. Ismuhul Masih, Masih heißt Messias, Isa, Isa heißt Jesus, nu Maryam, Sohn der Maria, len yastankif al-Masih an yakun abdan lillah. Und jetzt schauen wir uns das hier mal an. Ich mache immer auch gern ein bisschen Hebräisch und Arabisch Unterricht, damit manche so Lust darauf bekommen, sich mal mit den Sprachen zu beschäftigen. Denn die Sprachen haben zwar andere Schriftzeichen, aber sie haben auch nur ein, zwei Buchstaben, sagen wir mal, mehr als unsere Schrift. Hier sehen wir, das Wort für Messias auf Hebräisch. Natürlich liest man in Hebräisch und auch in Arabisch von rechts nach links, also richtig rum. Hier fängt man mit M an, Masch, und dieses S hier mit diesen drei Zähnen, das ist das Mashiach, dieses kleine Häkchen ist das I, deswegen heißt in der Bibel auch, dass kein Jota vergehen soll, kein I-Tüpfelchen, denn das Jud hier im Hebräischen ist der kleinste Buchstabe, und hier am Schluss haben wir das CH, Mashiach. Und auf Arabisch ist das eigentlich ganz genauso, wenn man mal genauer hinschaut, nur dass die sowas wie eine Schreibschrift schreiben. Wir haben also hier vorne auch diesen Kringel, der eben diesem M entspricht, was da wie so ein Quadrat im Hebräischen aussieht. Dann haben wir ein S mit drei Zähnen, nur die sprechen das als S statt als Sch aus, ähnlich wie im Hebräischen. Dann kommt das I mit zwei Punkten drunter und am Schluss das H. Mashiach oder Masih. Das ist also das Gleiche, denn Arabisch und Hebräisch, das ist so ähnlich verwandt wie Holländisch und Deutsch. Und beides stammt von einer Verbwurzel, Mashach im Hebräischen, Masach im Arabischen. Und das bedeutet so viel wie salben oder bestreichen. Jesus war mit dem Heiligen Geist gesalbt. Er war der Messias. Wir Gott. Wir ist, wenn der Koran von wir spricht, dann ist oft, das ist ein plurales Majestatis, nennt man also ein majestätischer Plural. Nicht, weil Gott etwa mehrere Götter wären, sondern es ist der eine Gott, der spricht jetzt, wir gaben Jesus, dem Sohn Marias, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Wir haben das vorhin schon gelesen, Al-Baqarah, Sure 2, Vers 253. Dann wird Gott sprechen, in der fünften Sure, Al-Ma'idah, 110, Jesus, Sohn der Maria, gedenke meiner Gnade gegen dich und deine Mutter, als ich dich mit dem Heiligen Geist stärkte. Oder wir könnten auch sagen, salbte. Ith kallallahu ya Isa ibn Maryam udkur ni'mati alayka wa ala walidatika ith ayattuka bi ruhil kudus. Der Messias, Jesus, Sohn der Maria, ist der Gesandte Gottes und Geist von ihm, sagt die Sure 4 An-Nisa 171. Al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ruh minhu. Damit will der Koran, außer der Koran spricht auch an anderen Stellen vom Heiligen Geist und ist keinesfalls der Meinung, dass der Heilige Geist dasselbe wäre wie Jesus. Denn das geht aus anderen Versen hervor. Was er aber hier sagen will, dass Jesus Geist von Gott ist, der nämlich, wie gesagt wird, auch Maria gegeben wurde, das will deutlich machen, dass Jesu Werk, anders als das Werk anderer Propheten, vom Heiligen Geist sich nicht trennen lässt, denn Jesus ist göttlich. Und da sind wir schon an einem Punkt, viele Moslems kennen ja gar nicht den Koran. Sie rezitieren ihn höchstens, weil sie ihn auswendig gelernt haben. Arabisch ist gar nicht ihre Muttersprache. Oft wissen sie nicht, was im Koran steht. Und selbst diejenigen, die es wissen, hören dann oft auf Theologen, die diese Texte einfach versuchen, anders auszulegen, um zu sagen, wir Moslems haben mit dem Christentum gar nichts zu tun. Wie sollten wir auch? Die Christen haben die Kreuzzüge geführt, die Christen haben Hollywood erfunden, die Christen trinken Alkohol, Pornografie und so weiter. Mit diesem Volk haben wir ja eigentlich, mit diesem götzendienerischen Volk eigentlich nichts zu tun. Und deswegen legt man Texte im Koran auch antibiblisch aus, obwohl sie eigentlich genau das sagen, was wir in der Bibel auch finden. Nun finden wir im Koran aber auch einen Titel für Jesus und das ist der häufigste Titel, den wir bei ihm finden. Das ist der Titel Marias Sohn. Das ist der häufigste Titel, 22 Mal kommt er vor. Wir müssen dazu wissen, weil für manche, sehen darin vielleicht eine Beleidigung, weil sie meinen, damit wird Jesus die Göttlichkeit abgesprochen. Aber dem ist im Koran überhaupt nicht so. Denn in der Ostkirche, damals in der syrisch-aramäischen Ostkirche, die wohl die nächste christliche Nachbarin, sage ich mal, zu den Arabern war, war dieser Titel Marias Sohn ein Ehrentitel Jesu, der dort verwendet wurde. Er betonte nämlich, dass Jesus keinen leiblichen irdischen Vater hatte. Denn normalerweise würde man ja jetzt sagen, Jesus Josefs Sohn, wenn das jetzt sein leiblicher Vater gewesen wäre. Aber der Koran betont, dass Jesus der einzige Mensch ist, der keinen leiblichen Vater hatte, vielleicht abgesehen von Adam. Und deshalb nennt er ihn Marias Sohn, so ähnlich wie in der Bibel oft Menschensohn gesagt wird. Dieser Titel betont Jesu Menschsein. Und wir können das verstehen, dass der Koran das sehr stark betont, denn damals hat die christliche Kirche seine Göttlichkeit so stark betont, dass Jesus praktisch entmenschlicht wurde. Ich will dafür mal ein paar Beispiele geben. Im Doketismus, das war eine Richtung im Christentum, wo man glaubte, dass Jesus nur einen Scheinkörper hatte, dass er also am Kreuz gar kein Leid empfand, weil er ja letztlich Gott war und deshalb war er nicht mehr menschlich, richtig menschlich, dass er gar nicht mit uns mitleiden konnte. Und dagegen setzt also dieser Titel Marias Sohn auch Zeichen. Oder gehen wir in den Katholizismus. Da wird Jesus so vergottet, sage ich mal, dass Maria sogar die Mutter Gottes genannt wird. Ja. Und im Protestantismus ist es ja letztlich auch nicht anders, denn dort wird Jesus auch wieder so göttlich dargestellt, und wir finden es zum Teil auch in unseren Gemeinden, dass man sagt, so wie Jesus können wir gar nicht leben, denn schließlich war er ja Gott. Und er schenkt uns einfach seine Gnade in der Weise, dass wir auch in unseren Sünden gerettet werden können. Sein Vorbild bleibt also für uns Utopie. Von daher ist der Begriff oder die Bezeichnung für Jesus Marias Sohn eine wichtige Bezeichnung, die hier das Menschsein Jesu betont. Die Jungfrauengeburt und die Präexistenz Jesu im Koran. Wir lesen in der 21. Sure und auch in der 66. Sure findet man denselben Hinweis. Vers 91 in der 21. Sure Al-Anbiya. Und der, die ihre Keuschheit wahrte, es wird hier von Maria gesprochen, hauchten wir von unserem Geist ein und machten sie und ihren Sohn zu einem Zeichen für die Welten. Walati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa abnaha ayatan lil alamin. Mein Herr, sagt Maria nun zu dem Engel, oder ich muss im Zusammenhang nochmal lesen, oder sagt sie es direkt zu Gott, soll mir ein Sohn geboren werden, wo mich doch kein Mann berührte? In der dritten Sure Al-Imran, Vers 47, Qalat Rabbi anna yakun li waladun wa lam yamsasni bashar. Wahrlich, der Messias Jesus, Marias Sohn, ist Gottes Gesandter, und sein Wort, gesandt zu Maria und Geist von ihm. Vierte Sure, An-Nisa 171. Al-Masihu Isa ibn Maryam, Rasulullah, wa kalimatuhu, al-Kaha ila Maryam, wa ruhun minhu. Dies ist Jesus, Marias Sohn, das Wort der Wahrheit, an dem sie zweifeln. Maryam, Sure 19, Vers 34. Dhalika Isa ibn Maryam, Qawl al-Haq, alladhi fihi yamtarun. Wir sehen also, hier werden im Koran Dinge über Jesus gesagt, die ihn weit über jeden anderen Propheten erheben, die auch auf seine Präexistenz deuten. Ich gehe nochmal zurück, denn wenn Jesus das Wort Gottes ist, das zu Maria gesandt wurde, hat er ja schon vor seiner Geburt als Wort Gottes existiert. Dann gibt es auch zwei längere Abschnitte im Koran, wo über Jesus gesprochen wird. Er, Gott, wird ihn, Jesus, die Schrift und die Weisheit und die Tora und das Evangelium lehren und ihn zu den Kindern Israels entsenden. Siehe, ich komme mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch. Wahrlich, ich will euch aus Ton die Gestalt eines Vogels formen und in sie hauchen, auf das gehe ich gleich noch ein, und mit Gottes Erlaubnis soll sie ein Vogel werden, und ich will den Blindgeborenen und Aussätzigen heilen und mit Gottes Erlaubnis die Toten lebendig machen, und ich will euch verkündigen, was ihr esst und was ihr in euren Häusern aufbewahrt. Siehe, hierin ist wahrlich ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig seid. Und ich komme zu euch als ein Bestätiger der Tora, also des Gesetzes, die bereits vor mir da war, und um euch einen Teil von dem zu erlauben, was euch verboten war, nämlich durch die pharisäischen Gebote, darüber spricht Jesus ja auch, in seinen Predigten. Und ich komme zu euch mit einem Zeichen von eurem Herrn, vielleicht ist hier das Zeichen des Jona gemeint, von dem Jesus auch spricht, so fürchtet Gott und gehorcht mir, Gott ist ja mein Herr und euer Herr, so betet zu ihm, das ist der gerade Weg. Und als Jesus ihren Unglauben wahrnahm, sprach er, welches sind meine Helfer auf dem Weg zu Gott? Die Jünger sprachen, wir sind Gottes Helfer, wir glauben an Gott und bezeugen, dass wir Muslime, also Gott ergeben, sind. In der dritten Sure, Imran 48 bis 52. Und dieser letzte Vers hier heißt auf Arabisch, Washhad بِأَنَّ مُسْلِمُونَ, dass wir Muslime sind. Das heißt, im Koran wird deutlich gesagt, dass Abraham Muslim war und dass die Jünger Jesu Muslim waren. Und es ist klar, dass jeder aufrichtige und richtige Nachfolger Jesu auch ein Muslim ist, in diesem Sinne. Und wir haben hier verschiedene Dinge gesehen, die uns gleich bekannt vorkommen. Die Heilung des Blindgeborenen, dass Jesus der Einzige ist im Koran, der heilt. Er ist der Einzige, der die Toten auferweckt. Er ist der Einzige, der verkündigt, was Geheimnisse sind, die andere nicht wissen können. Er ist gekommen, die Tora zu bestätigen. Und er hat Dinge erlaubt, die Pharisäer zum Teil so stark verboten haben, dass das Gesetz zu einer Last geworden ist. Er hat das Evangelium gelehrt und dass hier nun auch auf dieses Gleichnis angespielt wird, was man in apokryphen Evangelien findet, dass nämlich Jesus als kleines Kind aus Ton Vögel geformt hätte, dann in sie hineingeblasen hat und die wurden lebendig. Das sicher lässt sich mehr als Gleichnis verstehen dafür, dass Jesus der Einzige ist im Koran, der Einzige, der auch als Mensch hier dargestellt wird, der schöpferische Kraft besessen hat. Also Jesus als Schöpfer ist hier auch im Koran mit angedeutet. Lesen wir nochmal eine ähnliche Beschreibung oder auch, ich meine, einiges habe ich, glaube ich, ausgelassen, was sich wiederholt in diesem Text, in der 5. Sure Al-Ma'ida, der Tisch, denn es geht hier um den Tisch, die wir gleich sehen werden, Vers 110 bis 114, dann wird Gott sprechen, Jesus, als ich den Jüngern eingab, glaubt an mich und meinen Gesandten, da sprachen sie, wir glauben, sei du auch Zeuge, dass wir Muslime sind. Und als die Jünger sprachen, Jesus, Marias Sohn, ist dein Herr imstande, einen gedeckten Tisch zu uns vom Himmel herabzusenden? Sprach er, fürchtet Gott, wenn ihr gläubig seid. Sie sprachen, wir wollen von ihm essen und unsere Herzen sollen dann beruhigt sein, denn wir wollen wissen, dass du uns tatsächlich die Wahrheit gesagt hast und wollen dafür Zeugnis ablegen. Da sprach Jesus, Marias Sohn, Gott, unser Herr, sende zu uns einen Tisch vom Himmel herab, damit es ein Festtag für uns werde, für den ersten und letzten von uns und ein Wunder von dir und versorge uns, denn du bist der beste Versorger. Und tatsächlich, Jesus hat die 5000 gespeist. Für uns sind diese Texte im Anfang etwas merkwürdig. Wir denken dann jetzt als erstes, Gott sendet einen Tisch vom Himmel herunter. Ja? Aber im Arabischen, in dieser blumigen, poetischen Sprache, wir müssen bedenken, der ganze Koran ist in Gedichtform geschrieben. Das ist also Poesie, die mit vielen Bildern auch arbeitet. Und wenn wir da uns gleich an irgendeinem Wort stoßen oder so, dann kommen wir da natürlich auch nicht weiter. Aber wir sehen überall die Verbindung zur Bibel. Man könnte natürlich noch weiter überlegen, ob der gedeckte Tisch nicht auch im Zusammenhang letztlich steht mit dem Abendmahl, dass Jesus, der seinen Leib uns gegeben hat und auch sein Blut uns gegeben hat, uns damit auch einen gedeckten Tisch bereitet hat, einen Festtag, wo wir die Erlösung bekommen. Ich habe schon gesagt, dass das Vogelwunder auch in apokryphen Kindheitsevangelien der Ostkirche vorkommt. Und wir haben das ja auch heute, dass es viele christliche Romane gibt und da werden Dinge ausgeschmückt, nur weil der Autor irgendeine theologische Wahrheit dem Leser irgendwie schmackhaft machen möchte. Und so haben wir in der alten Kirche auch viele Schriften mit Legenden und Ausschmückungen, die wir heute gar nicht verstehen oder annehmen können und auch nicht wollen, aber die waren auch damals gar nicht unbedingt in dem Sinne, dass man es wörtlich so glauben sollte, sondern das war einfach auch literarische Ausschmückung der wenigen Informationen, die man über Jesu Kindheit oder Gleichnis hatte. Jesus wurde dadurch eben als Schöpfer und auch als Neuschöpfer der Seele dargestellt. Es wurde vermittelt, Jesus war mehr als nur ein Mensch. Er war das Wort, durch das Gott schuf. Der Koran spricht auch über Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. In der Sure Maryam, es gibt eine ganze Sure, die sich mit Maria beschäftigt, der Mutter Jesu und auch mit der Geburt und all diese Dinge stehen in dieser Sure 19, die schon gar nicht mehr so lang ist, denn die ist ein bisschen weiter hinten. Vers 33, da sagt Jesus, werden da die Worte in den Mund gelegt: Friede sei mit mir am Tag, an dem ich geboren wurde, am Tag, an dem ich sterben werde und am Tag, an dem ich wieder zum Leben erweckt werde. Wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wubatu hayyan. Gott sprach: Jesus, ich lasse dich verscheiden und erhebe dich zu mir empor. In der Sure Al-Imran, dritte Sure, Vers 55. Qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Also wir sehen, es gibt heute viele Moslems, die glauben, dass Jesus nicht gestorben ist, dass ein anderer am Kreuz starb und Jesus auffuhr als einer der wenigen Menschen zu Gott im Himmel, dass er jetzt dort sei, dass er bei der Wiederkunft dann erst auf der Erde hier einen Krieg führen würde und dann erst sterben würde, weil sie hier in der Sure Maryam lesen, dass er noch sterben wird und sie das ja nicht glauben. Es gibt aber andere Verse, wie wir hier sehen, in der Sure Al-Imran 3, wo es steht, dass Gott sprach: Jesus, ich lasse dich verscheiden und erhebe dich zu mir empor. Und hier, der Text ist noch eindeutiger: Ich war ihr Zeuge, solange ich unter ihnen weilte, sagt hier Jesus, doch als du mich hast verscheiden lassen, bist du ihr Wächter gewesen und du bist der Zeuge aller Dinge. Das sind Worte, die hier Jesus in den Mund gelegt werden, die er dann angeblich am jüngsten Tag sagen wird. In der Sure Al-Maida, das ist die fünfte Sure, Vers 117. Kuntu alayhim shahidan, ma dumtu fihim, falamma tuwaffiyatini, kunta anta araqib alayhim wa anta ala kulla shay'in shahid. Nun, manche Theologen versuchen hier dieses Wort verscheiden anders zu deuten, um sich eben hier doch vom Christentum abzusetzen und zu sagen, nein, Jesus ist wirklich nicht am Kreuz gestorben. Aber wir werden sehen, dass auch der Text, auf den sich viele berufen, Christen wie Moslems, um zu beweisen, dass der Islam lehre, Jesus wäre nicht am Kreuz gestorben, auch völlig missverstanden wird. Gott verkündet dir ein Wort von ihm, sein Name ist Messias, Jesus, Marias Sohn, angesehen in dieser und der kommenden Welt und einer von denen, die in Gottes Nähe gebracht werden. Inna Allahu yubashiruki bi kalimatin minhu, ismuhu al-Masih Isa nu Maryam, wajihan fi dunya wal-akhira wa min al-mukarrabin. Und diese, die in Gottes Nähe gebracht werden, das wird im Koran sonst nur von den Engeln gesagt, dass sie in Gottes Nähe gebracht wurden. Denn Mohammed ist tot, alle anderen Propheten sind tot, außer wir wissen Elia und Henoch, darauf geht der Koran jetzt, glaube ich, gar nicht ein, müsste man nochmal nachforschen. Aber Jesus wurde nach seinem Tod von Gott auferweckt und in den Himmel aufgenommen. Das sehen wir auch im Koran und es steht jetzt in Gottes Nähe. Nun, dies ist die Frage: Starb ein anderer am Kreuz, so wie es die islamische Tradition nahelegt, obwohl wir in den frühen islamischen Schriften auch die Diskussion darüber finden, wie dieser Text auszulegen sei. Dann werden da vier verschiedene Möglichkeiten angeboten. Es wird auch angeboten, verschiedene Möglichkeiten, wer denn da anstelle Jesu gestorben sei, denn wenn wir das hier lesen, sie sagen, wir haben den Messias Jesus, Marias Sohn, Gottes Gesandten, getötet, obwohl sie ihn doch weder erschlagen noch gekreuzigt hatten. Es erschien ihnen nur so. In Wirklichkeit hat Gott ihn zu sich emporgehoben. In der Sure 4, An-Nisa 157 und 158. Wa kaulihim Inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha, es schien ihnen nur so, shubbiha lahum, bal rafahu Allahu ilayhi. Und tatsächlich können wir diesen Text ganz anders verstehen. Denn die Juden, denen Mohammed predigte in Medina, die glaubten ja nicht an Jesus. Sie glaubten nicht daran, dass Jesus zu Gott entrückt wurde. Und sie behaupteten, wir haben Jesus ja umgebracht. Wir haben ihn ja beseitigt. Wieso soll Jesus jetzt im Himmel sein? Wieso soll Jesus jetzt überhaupt noch eine Bedeutung haben? Die Juden in Medina glaubten nicht daran, dass Jesus zu Gott entrückt würde. Sie meinten, er sei nach der Kreuzigung nicht von den Toten auferstanden. Und darauf antwortet der Koran: Ihr täuscht euch. Sie glaubten, sie hätten ihn getötet. Dabei hatten ihn ja nicht einmal die Römer getötet, denn er starb noch vorher an gebrochenem Herzen. Er starb an unserer aller Sünden, noch bevor das Kreuz sein Leben auslöschen konnte. Viele Muslime glauben, dass Judas oder Simon von Kyrene am Kreuz starb und nicht Jesus. Doch der Koran wird eben antibiblisch und antichristlich ausgelegt, wegen der Gottlosigkeit der Christen, wie ich schon nannte, Kreuzzüge, eine Messe mit Alkohol, Marienanbetung, Bilderverehrung, Hollywood. Aber wir müssen diesen Text gar nicht so verstehen. Es schien ihnen so, als hätten sie ihn umgebracht, beseitigt, gekreuzigt, erschlagen und das Problem ein für alle Mal gelöst. Aber in Wirklichkeit hat Gott ihn dann auferstehen lassen und ihn zu sich emporgehoben. Nun sagen manche, aber der Koran sagt überhaupt nichts aus über die Erlösung, über Jesu Opfer. Wenn wir nun Mariam, die Sure Mariam, Kapitel 19, Vers 19 lesen, stellen wir fest, dass dort steht, dass Gabriel zu Maria sagt: Ich bin der Bote deines Herrn, dich zu beschenken mit einem sündlosen Sohn. Anna Rasulu Rabiki li Ahab Laki Rulaman Zakian. Und diese Bezeichnung wird im ganzen Koran nur für Jesus genannt. Denn der Koran macht deutlich, dass Mohammed selbst gesündigt hat, Gott um Vergebung bitten musste. Auch die anderen Propheten hatten alle gesündigt. Jesus ist der Einzige im Koran, der nie gesündigt hat. Dann finden wir im Koran die Geschichte, wo Abraham seinen Sohn opfert. Heute glauben die meisten Muslime, dass Abraham Ismael opfern sollte. Gehen wir aber in diesen Koran, in diese Koransure rein, wo von dem Opfer die Rede ist, wird da nicht der Name genannt, in dem unmittelbaren Vers, wo es um das Opfer geht. Aber später wird in derselben Sure nur von Isaak gesprochen. Der Name Ismael kommt in der ganzen Sure gar nicht vor. So lösten wir ihn dann, als Abraham schließlich bereit war, seinen Sohn zu opfern, durch ein herrliches Opfer aus. وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. In der Sure 37, As-Sofat, Vers 107. Und dass jetzt nun dieser Widder, den Abraham da geopfert hat, ein herrliches Opfer sein soll, ist doch sehr fragwürdig, denn dieses Wort Avim, herrlich, ist eigentlich einer der vielen Gottesnamen. Es gibt 99 Gottesnamen, die schönsten Namen Gottes, die die Muslime in dem Koran finden. Und der herrliche Avim, Al-Avim, ist eigentlich ein Name für Gott. Und durch ein solch herrliches Opfer wird hier Abrahams Sohn ausgelöst. Und im Prinzip ist damit auch angedeutet, dass hier etwas mehr war, was uns von unseren Sünden und auch Abraham und auch Isaak vor dem Tod rettet. Und wir finden ja in 4. Mose 19, Vers 2, und da kommt jetzt die Kuh ins Spiel, weil wenn wir denken, eine Sure heißt zum Beispiel die Kuh, ja, dann sind wir erstmal schon wieder befremdet. Wie kann man jetzt eine Sure in der Bibel die Kuh nennen? Aber tatsächlich geht es um die Opferkuh, die wir auch im Alten Testament haben. Eine rote junge Kuh, heißt es in 4. Mose 19, Vers 2, die makellos ist und kein Gebrechen an sich hat und auf die noch kein Joch gekommen ist, die soll geopfert werden. Und wenn wir das in der Bibel näher studieren, ist diese Kuh ja ein Symbol auf Jesus. Sie ist makellos, genauso wie Jesus auch im Koran sündlos ist. Sie ist das herrliche Opfer, ein Bild für das Opfer, was Jesus gebracht hat. Sie ist ein biblisches Symbol für den Messias. Und in dieser Sure, die Kuh, in Vers 67 bis 71 finden wir, dass dort steht, siehe, Gott gebietet euch, eine Kuh zu opfern, eine gelbe Kuh von lebhafter Farbe. Mancher stolpert jetzt schon wieder darüber, dass die jetzt hier gelb ist und in der Bibel rot, wobei wir auch zum Beispiel im Spanischen sagt man schwarze Trauben und weiße Trauben, bei uns sagt man blaue Trauben und grüne Trauben. Ja? Also es ist immer eine Betrachtungsweise, warum man etwas eher rot oder gelb findet. Letztlich war die Kuh wahrscheinlich, wenn man es genauer angeguckt hat, braun, eben mit entsprechendem Farbstich. Eine gelbe Kuh von lebhafter Farbe, die nicht abgerichtet ist, den Boden zu pflügen oder den Acker zu bewässern, also auf die letztlich noch kein Joch gekommen ist. Eine Kuh, die vollkommen und fleckenlos ist, so sagt auch hier die Sure, die zweite Sure. Inna Allahu ya'murukum an tasbahu bakara. Innaha bakaratun safra, faqi'a launu, la dalulun tasirul ard. ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. Nun schreibt der Koran noch etwas über die Wiederkunft Jesu. Er, Jesus, dient zur Erkenntnis oder zur Kenntnis der Stunde. Das ist der Text, den Moslems zitieren, wenn sie an die Wiederkunft Jesu denken. Sie haben auch viele Traditionen darüber, aber auf diesen Text berufen sie sich. Jesus dient zur Kenntnis der Stunde, des jüngsten Gerichts nämlich. Sie warten nur darauf, dass die Stunde plötzlich über sie kommt, das sind die Gottlosen, ohne dass sie es merken. Bei ihm, Gott, ist die Kenntnis der Stunde. Genauso wie Jesus gesagt hat, mein Vater weiß, wann diese Stunde ist. Und zu ihm sollt ihr zurückgebracht werden. In der 43. Sure, Al-Zukhruf, Vers 61, 66, 85. Wa innahu la'ilmun lissa'a hal yanduruna illa sa'a an ta'tihum baghtatan wa hum la yashurun indahu ilm lissa'a wa ilayhi tarja'un. Viele Muslime glauben auch den traditionellen Hadith-Überlieferungen, die auf der Grundlage dieser Koranverse mehr über Jesu Wiederkunft sagen. Die Hadithe, diese Überlieferungen, sprechen auch vom Lügen-Messias Dajjal, dem Betrüger, der kurz vor Jesu Wiederkunft auftreten wird. Und so steht in der Sure Al-Kahf, in der 18. Sure 99, an jenem Tag werden wir sie, Gog und Magog, auch diese kommen im Koran vor, wie Wogen gegeneinander branden lassen und die Posaune wird geblasen werden, dann werden wir sie alle versammeln. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَجَمْعَنَاهُمْ جَمْعًا. In diesem Kapitel Al-Kahf wird nicht nur von Gog und Magog geredet, sondern auch von dem Zweihörnigen. Wer ist denn der Zweihörnige? Dhul-Qarnayn. Wenn wir in der Prophetie schauen, gibt es nur zwei Gestalten, die zweihörnig sind. Das ist einmal der Widder, der Persien darstellt im Buch Daniel, und das ist die USA als das lammähnliche Tier, was in der Endzeit aus der Erde hervorkommt. Das hat zwei Hörner. Und wir erfahren im Koran, dass auch wieder in bildlicher Sprache, dass diese Zweihörnige Gog und Magog in Schach hält, eine Mauer baut. Gog und Magog heißen im Arabischen Ya'juj wa Ma'juj. Also die Ägypter würden auch Ya'gug oder Ya'gog und wa Ma'gog aussprechen. Dann sieht man die Ähnlichkeit, die in der Bibel ja auch als Russland und China auftauchen. Also diese Gebiete, wo heute, sagen wir, Russland und China ist, Gog und Magog als Nachfahren des Japhet. Und die USA hält ja diese Mächte in Schach. Wir haben das im Kalten Krieg und danach in der Zeit, in der wir jetzt leben, gesehen. Und im Koran wird beschrieben, dass dieses Zweihörnige eine Mauer aufrichtet, um diese Mächte in Schach zu halten. Aber in der Endzeit wird diese Mauer dann durchbrochen und diese Mächte fallen dann über die Menschen herein. Nun gibt es in der im Koran gibt es einige Texte, die Christen gerne zitieren und die Christen auch schockieren. Und die dürfen wir natürlich jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Wir haben zum Beispiel den Text: Wahrlich, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Gott, Allah, das ist der Messias, Marias Sohn. Der Messias sagte doch, ihr Kinder Israels, dient Gott, meinem Herrn und eurem Herrn. Ja, wie kann der Messias dann Allah sein? Laqad kafara alladhin qalu inna Allahu huwa al-Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil a'budu Allahu Rabbi wa Rabbakum. Es gab in der Kirchengeschichte eine Bewegung, die man auch oder eine Lehre, die man auch als Patripassianismus bezeichnet. Das ist die Lehre, dass Jesus eigentlich niemand anderes war als der Vater selbst. Ja, dass der Vater selbst am Kreuz hing. Oder es gibt auch eine andere Version, die nennt sich Modalismus, in der ist Vater und Sohn einfach nur, das sind zwei Erscheinungsweisen ein und desselben Gottes. Wenn wir dann aber in der Bibel schauen, sehen wir, dass auch die Bibel diese Auffassung ablehnt. Denn dort heißt es, ihr aber seid Christi, also ihr gehört dem Messias. Christus aber, der Messias, gehört Gott. Also Christus ist nicht Gott in dem Sinne hier, sondern gehört Gott. Gott aber, das Haupt des Messias, des Christus. Dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. 1. Korinther 11, Vers 3. Oder Jesus sagt dann zu den Jüngern, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Johannes 20, Vers 17. Also die ähnliche Formulierung, wie wir es hier in dem Koranvers gesehen haben. Jesus hat doch auch gesagt, dient Gott meinem Herrn und eurem Herrn. Und so sehen wir in Epheser 1, Vers 17, der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 1, Vers 17. Und wenn wir nun in Offenbarung 3, Vers 12 lesen, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, sagt Jesus. Ich meine, manch einer könnte jetzt sagen, gut, als Jesus auf der Erde war, er war hier Mensch, hat er natürlich seinen Vater im Himmel auch als seinen Gott bezeichnet. Aber hier in der Offenbarung 3 begegnet Jesus dem Johannes, als er schon in verklärter Gestalt nach der Auferstehung ist, als er schon aufgefahren ist zum Himmel. Und dort sagt er immer noch zu ihm, ich will euch zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus. Offenbarung 3, Vers 12. Und wir finden das auch bei Ellen White bestätigt. Es gibt ein Zitat von ihr im Review and Herald vom 13. Juli 1905. Dort schreibt sie, in der ganzen Schrift wird vom Vater und vom Sohn als von zwei verschiedenen Persönlichkeiten gesprochen. Manche versuchen aus Gottes Sohn eine Null zu machen. Er und der Vater sind eins, sind zwar eins, aber zwei Persönlichkeiten. Falsche Auffassungen darüber werden eindringen, denen wir entgegentreten müssen. Und ihr könnt auch mal darauf achten, auch in unserer Gemeinde, manchmal in den Gebeten oder auch in der Kindersabbatschule überall, dass der Vater, dass Gott eigentlich auf dem Rückzug ist. Man spricht fast nur noch über Jesus. Man betet, lieber Herr Jesus, in deinem Namen, anders als die Bibel sagt, dass wir zum Vater im Namen Jesu beten, was ja auch viel mehr Sinn macht, wenn ich zu jemandem bete, in seinem Namen. Ja? Das heißt, der Koran hat hier schon ein Anliegen, das gar nicht unberechtigt ist, nämlich er möchte deutlich betonen, wie Ellen White auch an mehreren Stellen übrigens sagt, die Lehre, wie manche Christen sie auch heute haben, und wir sind vielleicht auch durch Literatur von evangelikalen Christen da beeinflusst, es gibt viele Christen, die wirklich glauben, dass der Vater und Jesus letztlich dieselbe Person ist und nicht zwei verschiedene Persönlichkeiten. Nun, das war nicht der einzige Text, der Schwierigkeiten bereitet. Es gibt auch noch den Text, die sagen, Gott hat sich ein Kind genommen. Dabei gehört ihm schon alles, was in den Himmel und auf der Erde ist. Wieso soll er sich da ein Kind nehmen, sagt hier die Sure Yunus, das heißt Jona. Das ist die 10. Sure, 68. Vers. Gott hat sich kein Kind genommen, noch ist irgendein Gott neben ihm. In der 23. Sure, Vers 91, Al-Mu'minun. Die 17. Sure, Al-Isra, sagt im Vers 111, alles Lob gebührt Gott, der sich kein Kind genommen hat und niemanden als Herrscher neben sich hat, noch aus Schwäche sonst einen Gehilfen braucht. Qalu attakhadallahu waladan, huwa al-ghani, lahu ma fi samawat wa ma fil ard. ما أتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ندل. Es gab eine Lehre im Christentum, die nannte sich Adoptionismus. Dort glaubte man, dass Jesus ein ganz normaler Mensch war, der aufgrund seines heiligen Lebens von Gott als Sohn adoptiert und mit göttlicher Macht ausgestattet wurde. Und gegen diese Lehre nehmen diese Verse hier Stellung. Und auch Ellen White schreibt deutlich in Science of the Times am 30. Mai 1895, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Nicht einen geschaffenen Sohn wie die Engel. Nicht einen adoptierten Sohn, wie der Sünder, dem vergeben wurde, sondern einen Sohn, der als Ausdruck seines Wesens und mit der Ausstrahlung seiner Majestät und Herrlichkeit eingeboren wurde, einer, der genauso viel Vollmacht, Würde und göttliche Vollkommenheit hatte wie Gott, denn in ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also auch Ellen White nimmt Stellung gegen diesen Adoptionismus, wo Gläubige denken, Jesus war ein normaler Mensch, den Gott nun adoptiert hat und sich noch ein Kind dazugenommen hat, einen Herrscher neben sich gestellt hat. Dann haben wir noch einen weiteren Text, in dem steht, sprich, sagt hier, wird Mohammed, glaube ich, aufgefordert, hätte der Barmherzige ein Kind, so wäre ich der Erste, der ihm gedient hätte. Az-Zukhruf, Sure 43, Vers 81. Kull, in kana al-Rahman waladun, fa anna awalu al-Habidin. Der Koran lehnt eben auch die griechisch-mythologische Vorstellung ab, dass hier ein Göttervater wie Zeus herabgekommen sei auf die Erde und eine Frau geschwängert habe und mit ihm ein Kind gezeugt habe. Denn solche Vorstellungen waren auch im Orient vorhanden durch das griechische Altertum. Immerhin haben die Mekkaner ganz viele Götzen gedient und hatten alle möglichen Vorstellungen. Gleichzeitig, obwohl jetzt der Koran so viel dagegen sagt, dass Gott hier als Vater jemanden adoptiert hätte oder ein Kind gezeugt hätte im menschlichen Sinne, gehören doch zu den 99 schönsten Gottesnamen im Islam alle Eigenschaften eines guten Vaters, zum Beispiel der Erbarmer, Beschützer, Versorger, Richter, Ernährer, Wächter, Freund, Leiter, Führer, der Mitfühlende, der Verzeihende, Liebende, was immer dem Islam unterstellt wird, käme im Koran nicht vor, ist völliger Quatsch, Liebende, Vertrauenswürdige, Starke, Geduldige. Und Al-Ma'idah, die 5. Sure, Vers 116, sagt, und wenn Gott sprechen wird, Jesus, Marias Sohn, hast du zu den Menschen gesagt, nehmt mich und meine Mutter als zwei Götter neben Gott. wird er antworten, gepriesen seist du, nie könnte ich das sagen, wozu ich kein Recht hatte. Al-Ma'idah 5, Vers 116. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمْ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَّخَذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونَ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. Wir sehen hier, der Koran nimmt an anderer Stelle auch Stellung gegen die Lehre von der Trinität. Hier aber definiert er, was der Koran unter Trinität versteht, nämlich eine Dreiheit von Göttern, der Vater, der mit Maria einen Sohn gezeugt hat auf sexuellem Wege und nun ein Kind bekommen hat. Wenn wir in die Geschichte gucken und suchen, wo haben denn Christen solch eine Vorstellung von Gott gehabt, dann wird es schwierig, eigentlich sowas zu finden. Aber wenn wir uns die Lehre der katholischen Kirche angucken, dann stellen wir fest, dass hier eigentlich der Koran überspitzt auf den Punkt bringt, was eigentlich der katholische Kirche macht, indem sie Maria diese hohe Stellung als Gottesmutter, als Mittlerin zwischen Gott und Mensch gibt, als wäre sie eine dritte Göttin und Jesus, das Kind in der Krippe, taucht immer nur noch auf. Also der Koran und der ganze Islam, der von Gott, wie wir in unseren Seminaren gesehen haben, angelegt war, um Rom in Grenzen zu halten und Rom, eine Macht gegen Rom zu sein, hat in seinem Buch all diese Texte, die ihn absolut immun sein lassen gegen jegliche Gefahr, dass Moslems oder viele Moslems zum Katholizismus übertreten könnten. Der Koran lehnt die Marienanbetung ab, er lehnt die Gottesmutter ab, aber er lehnt auch den Gottesvater ab, im Sinne, dass wir jetzt sagen könnten, Jesus ist in dem Sinne Gott, dass wir seinen Vater als den Vater Gottes, also den Vater des Messias, weil der Messias Gott wäre, als Gottesvater bezeichnen. Ich kenne einige Jesusgläubige Moslems und Jesusgläubige Moslems beten zu Gott im Namen Jesu. Nun gibt es einen weiteren Text und das ist der einzige Text, in dem im Koran der Begriff Sohn Gottes vorkommt. Die Juden sagen, Esra sei Gottes Sohn. Und die Christen sagen, der Messias sei Gottes Sohn. Gottes Fluch über sie, wie sind sie doch irregeleitet. 9. Sure At-Tauba 30. وَقَالَتْ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ إِبْنُ اللَّهِ قَاتَلَهُمَ اللَّهُ أَنَّ يُؤَفِّكُونَ. Und gut, wenn wir diesen Text jetzt so lesen, dann denken wir, es ist ja eindeutig, der Koran ist ein Buch, das der Bibel feindlich gesonnen ist. Hier ist ganz klar Gottes Sohnschaft geleugnet. Aber wenn wir genauer hinschauen und verstehen wollen, was hier gesagt wird, dann stellen wir fest, dass es nie Juden gab, die Esra Gottes Sohn genannt haben. Esra galt bei den Juden als der Vater der Pharisäer. Denn nachdem die Juden in Babylon waren, haben sie sich geschworen, nie mehr werden wir Götzen dienen. Wir werden jetzt Gottes Gebote so treu befolgen, dass uns sowas nicht mehr passieren wird, dass wir dann in die babylonische Gefangenschaft kommen. Also haben sie Esra als ihren Vater so verehrt und haben so sich nach dem Gesetz gerichtet, dass sie, als Jesus kam, so gesetzestreu waren, dass sie Jesus ablehnten. In diesem Sinne haben Juden Esra zu Gottes Sohn gemacht. Sie haben Esra so vergottet, dass sie Jesus nicht mehr erkennen konnten. Die Christenheit vergottete Jesus damals in einer Weise, wie wir alle wissen, dass sie das Alte Testament und Gottes Gesetz für veraltet erklärte. Der Sabbat wurde abgeschafft. Man hat Jesus praktisch zu einem Gott neben Gott gemacht, der das, was Gott selber gesagt hat, aufgelöst hat, der das in den Schatten gestellt hat und abgeschafft hat. Außerdem hat man Jesus so vergottet, dass man plötzlich die Sünde und den Ungehorsam christianisierte, so wie wir es in der katholischen Kirche finden. Und dagegen spricht der Koran nicht zu Unrecht. Ellen White fasst das zusammen im großen Kampf mit dem Satz, die große Sünde der Juden war die Ablehnung des Messias, die große Sünde der Christenheit würde die Ablehnung von Gottes Gesetz sein. Da der Begriff Gottes Sohn In der Christenheit damals, in den ersten Jahrhunderten, hat man sich viel um Christologie gestritten. Da gab es ganze Kriege darüber, da dieser Begriff Gottessohn für theologische Auswüchse in der Christenheit missbraucht wurde, für Sünde und Götzendienst, hat der Koran diesen Begriff nicht im positiven Sinne ist es dort nicht enthalten. Sondern der Begriff Gottes Wort, Jesus wird als das Wort Gottes bezeichnet, so wie wir es in Johannes Kapitel 1 lesen. Gott offenbart sich, nämlich damit wir aus Sünden gerettet werden. Und der Begriff Mariensohn, was so viel wie Menschensohn bedeutet, der betont, dass wir überwinden können, wie Jesus überwand. Und jetzt komme ich hier zu meinen letzten Folien und stellen uns aber jetzt die Frage, nachdem wir gelesen haben, eigentlich alle Verse gelesen haben, in denen der Koran über Jesus spricht. Der Koran ist ungefähr so dick wie das Neue Testament. Wir stellen uns die Frage, ja, soll das denn alles sein, was der Koran über Jesus sagt? Müsst ihr da nicht deutlicher sprechen? Wenn wir die Offenbarung 12 aufschlagen, dann sehen wir dort, dass die Gemeinde mit dem Evangelium bekleidet ist, mit Jesus bekleidet ist. Im Neuen Testament, das ist die Sonne. Wir sehen, dass die Gemeinde auf dem Mond steht. Der Mond, da verstehen wir drunter die Psalmen, die Tora, das Alte Testament, die ganze Verheißung auf den Messias. Das Alte Testament hat das Licht Jesu, der Sonne, reflektiert. Deswegen sehen wir den Mond in der Tora. Wir finden aber auch im Hohen Lied, Kapitel 6, Vers 10, überhaupt finden wir im Hohen Lied eine interessante Gestalt. Wir finden Salomo, der ja auch als Bild für Jesus verwandt wird, hier in seiner Liebesbeziehung zur Gemeinde. Dieser Sulamit. Und wenn wir genau lesen, im Hohen Lied stellen wir fest, dass diese Sulamit eine Tochter Ismaels ist. Sie hat dunkle Haut, sie kommt aus der Wüste, sie ist Araberin und sie hat auch einen Namen, genauso wie Salomo, der von Shalom, also Salam, kommt, so wie wir heute, wovon auch der Name Islam kommt. Und dort wird sie bezeichnet, dass sie wie die Morgenröte ist und wie der schöne Mond. Und da in der Bibel es keinen extra Begriff gibt für die Mondsichel oder den Halbmond, wann ist der Mond besonders schön? Dann, wenn er als Halbmond am Himmel steht. Und eben in der Morgenröte steht er oft noch als Halbmond am Himmel. Der Islam letztlich ist in meinen Augen, wenn man es vergleicht, wie eine Mondsichel. Er reflektiert Licht der Sonne, aber es ist nicht der Vollmond. Er reflektiert einen Teil des Lichtes. Und deswegen dürfen wir auch nicht die Frage stellen, soll das denn alles sein? Gott hat in seiner Weisheit den Söhnen Ismaels einen Segen gegeben und ihnen Erkenntnis geschenkt, die wegbereitend sein wird für das, was in der Endzeit geschieht. Denn Gott hat zu Abraham gesagt, für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet. Gott hat Ismael fortgeschickt. Er hat den Söhnen des Ostens eine eigene Geschichte verordnet. Er hat ihnen nur einige Wahrheitspunkte anvertraut, damit sie die Weltgeschichte segnend beeinflussen. Die Wahrheiten im Islam rütteln an den Fundamenten der westlichen römisch-katholischen Zivilisation. Ein Volk ist für die Endzeit vorbereitet, den Platz derer einzunehmen, die nicht Buße tun von ihrem Götzendienst. Die Love Story sozusagen vom Hohen Lied zwischen Jesus und Shulamit, dem Islam, ist vorausgesagt. Aber im Hohelied 8, Vers 4 steht auch, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Wenn wir als Christen meinen, mit aggressiven Methoden nun, zum Beispiel das, was ich hier in diesem Vortrag gesagt habe, dem Moslem zu präsentieren, um ihn sozusagen in gewisser Form zu einer neuen Sicht zu bekehren, werden wir keine positiven Ergebnisse haben, keine positive Reaktion haben, denn wir werden nur auf Mauern stoßen. Liebe ist etwas anderes. Und wenn Liebe wirklich entfacht wird, und das kann geschehen, wenn Muslime in ihrem eigenen Koran Jesus entdecken, in ihrem eigenen Koran entdecken, dass der Koran sagt, geh zur Bibel, geh zu denen, die die Bibel kennen, dort steht noch mehr drin. Der Koran, der überall auf biblische Geschichten anspielt, aber sie doch nie ganz erzählt. Es ist einfach ein Nährboden da, für den, wo Moslems viel offener wären für die Adventbotschaft und für alles, was die Bibel sagt, wenn wir unsere innere Haltung zum Islam ändern und ihm nicht mehr mit unserem geistlichen Hochmut begegnen, dass sie eine böse Religion haben, einem falschen Propheten dienen, dem Mondgott dienen und so weiter und so fort und sich von all dem Guten, was sie selber haben, abkehren müssen. Dann, als letzten Vers habe ich hier, wenn diese Liebe dann entfacht ist, dann heißt es, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Hohes Lied 8, 6 bis 7. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass und bin auch sicher, dass es jeden nachdenklich machen wird. Es ist auch sicher etwas, was man nicht beim ersten Mal hören gleich so versteht, dass man jetzt seine Sicht, die man vorher gehabt hat, komplett ändert. Aber ich denke, dass es doch wichtig ist, in unserer heutigen Zeit uns die Frage zu stellen, warum die Moslems über Jahrhunderte allen christlichen missionarischen Bemühungen getrotzt haben und es gibt Einzelerfolge, die Menschen dann aus ihrer Kultur herausreißen und ihnen jeglichen Einfluss in ihrer Familie, in ihrem Dorf, in ihrer ganzen Kultur wieder nehmen. Aber inzwischen gibt es schon viele, viele messianische Moslems, auch adventistisch messianische Moslems, die über den Koran zur Bibel gefunden haben, aber den Koran weiterhin als kleines Licht in Ehren halten und ihm dankbar sind. Denn ohne ihn wären sie gar nicht aufmerksam geworden auf alle diese Dinge und hätten Jesus, wie er ihnen gebracht wird, dort gar nicht erkannt.